Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast. Ich bin Franziska Günther-Güldenpfennig. Wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Folge geht es um die Krebserkrankung eines Kleinkindes. Um es gleich vorwegzunehmen, der kleinen Lilly geht's jetzt wieder gut. Falls dir dieses Thema aber vielleicht zu heftig ist oder du mit der Vorstellung eines kranken Babys nicht umgehen kannst, dann höre dir vielleicht besser eine andere Folge an. Meine Interviewpartnerin ist heute Sophie, die Mutter von Lilly. Liebe Sophie, herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
Hallo, liebe Franzi. Ich freue mich auch, hier zu sein.
Sophie, welche Diagnose hat deine Tochter denn erhalten und wie alt war sie damals?
Also unsere Tochter war zu dem Zeitpunkt 13 Monate alt und wir haben die Diagnose Neuroblastom erhalten.
Und was ist das, wenn du das jetzt mal übersetzt für alle, die sich mit den Fachausdrücken nicht so auskennen?
Das sind entartete embryonale Zellen. Also das soll so richtig erforscht, ist das alles noch gar nicht. Das, wie gesagt, das soll im Mutterleib wohl schon passieren. Und ja, es ist eigentlich ein sehr großes, wenn ich es jetzt so sagen darf, ein sehr großes Arschloch von Krebs. Alle sind welche, aber das bleibt halt wirklich sehr, sehr versteckt und kommt manchmal erst wirklich sehr spät zum Vorschein. Es ist so, dass diese Zellen, wie gesagt, entarten und im Bereich von den Nervenzellen, also von der Wirbelsäule beziehungsweise dem Nebennieren, sich dann dieser Haupttumor bildet von dieser Art von Krebs.
Und aber du hattest eine ganz normale Schwangerschaft oder war da schon irgendwas komisch?
Nein, da war immer alles in Ordnung gewesen. Ich war immer zu allen Vorsorgeuntersuchungen gewesen und auch bei der Feindiagnostik und so. Und es war ein ganz normaler Schwangerschaftsverlauf mit den normalen Beschwerden, die fast jede Frau hat, mal zwischendurch. Mhm. Und auch die Geburt war ganz normal gewesen. Und ja, also da war nie irgendwas, was darauf hingedeutet hat.
Und wie hast du dann bemerkt, dass mit Lilly irgendwas nicht stimmt? Also ich meine, mit 13 Monaten könnt ihr ja auch noch nicht so richtig sprechen. Also wie ist euch das dann aufgefallen?
Also eigentlich fing es damit an, dass sie kurz vor ihrem ersten Geburtstag anfing, so ein bisschen rumzukränkeln. Sie hatte dann, das sind halt immer jetzt die Diagnosen, die die Ärzte gestellt haben. Sie hatte dann eine Angina mit Fieber, dann hatten wir die überstanden, dann war die U-Untersuchung damals mit einem Jahr gewesen. Einen Tag später plötzlich hat sie ganz starke Schmerzen gezeigt gehabt. Also sie hat geweint, als ich sie wickeln wollte, woraufhin ich ein bisschen in Panik verfallen bin, weil ich Angst hatte, dass irgendwie vielleicht an der Wirbelsäule irgendwas war oder so. Hab dann bei der Ärztin angerufen, wir sind hin. Und dann hatte sie einen sogenannten Hüftschnupfen, also eine Entzündung vom Hüftgelenk. Das kann manchmal passieren, wenn so Erreger im Körper durchwandern und dann sich im Hüftgelenk festsetzen. Wir sind damals dann zum Orthopäden, der hat Ultraschall gemacht und hat es so bestätigt gehabt und hat gesagt, wir sollen halt mit Schmerz- und Fiebermitteln halt arbeiten, damit es ihr einigermaßen gut geht und sie bewegt sich ja so, wie sie es für richtig hält in dem Alter. Ja, und er meinte aber, sobald sie Fieber bekommen sollte, sollen wir sofort ins Krankenhaus, weil dann eventuell Eiter im Hüftgelenk sein kann. Das war dann leider der Fall auf dem Freitagabend um 20 Uhr.
Um Gottes Willen.
Genau, 40 Grad Fieber und wir ins Krankenhaus. Da muss ich sagen, da haben uns die Ärzte, die da vor Ort waren, nicht so richtig ernst genommen und wollten uns dann wieder nach Hause schicken. Und ich habe aber darauf bestanden, dass wir da bleiben, weil der Orthopäde ja auch uns da eindringlich darauf hingewiesen hat. Und ja, zu dem Zeitpunkt war dann halt auch gerade Corona. Das war ja 2021. Und naja, natürlich dann Aufnahme, Corona-Test, Isolationszimmer. Und die haben abends dann noch einen Ultraschall gemacht. Das war dann aber erstmal nicht zu sehen. Nächsten Tag wollten sie dann auch nochmal, haben Blut abgenommen, Corona-Test gemacht. Und nächsten Tag hieß es dann, dass sie halt ein bisschen Eisenmangel hat, ob sie dann kein Fleisch bekommt oder was halt entsprechend Eisen im Blut produziert, ja, oder zuführt. Ja. Ja, das war aber alles nicht der Fall. Also wir haben sie wirklich so guten Gewissens gesund ernährt und Ultraschall war dann auch unauffällig. Und ja, und kurze Zeit später stellte sich raus, dass sie Corona-positiv ist.
Hatte sie denn immer noch Fieber die ganze Zeit?
Ja, hatte sie. Also mit Schmerzmitteln konnten oder mit den Fiebermitteln konnten wir es natürlich dann immer drücken. Mhm. Und die Ärztin, die uns das mitteilte, sagte aber, sie schätzt uns so ein, dass wir das selber in den zu Hause im Griff bekommen. Und wenn was sein sollte, können wir uns natürlich sofort melden und dann werden wir reingeschleust und alles kein Problem.
Ihr wurdet wieder entlassen. Das Kind war Corona-positiv. Sie war auch krank.
Ja.
Und ihr wurdet aber trotzdem nach Hause geschickt.
Genau, weil sonst war ja nichts weiter auffällig. Also außer halt der Eisenmangel im Blut so ein bisschen und halt ja der positive Corona-Test.
Und hatte sie dann noch Schmerzen?
Naja, dadurch, dass sie ja das Fiebermittel ist ja halt auch Schmerzmittel, dadurch war das jetzt dann nicht mehr so auffällig gewesen.
Okay.
Ja. Wir sind dann halt nach Hause, waren dann natürlich isoliert gewesen, 2 Wochen lang. Und ja, das war immer so ein bisschen so ein Auf und Ab. Mal Fieber, also Temperatur wieder runter. Aber es wurde immer besser. Mhm. Und unsere Tochter ist halt ein sehr körperliches Kind und hat halt auch sehr viel auf mir geschlafen, auf der Brust. Und dann so zum Ende der 2 Wochen waren wir nochmal zur Untersuchung beim Orthopäden gewesen und der meinte dann vom Nacken, also ich hatte irgendwie so, dass sie vom Nacken irgendwie Beschwerden hat. Und dann hat er geguckt und hat er gesagt, ja gut, kann vielleicht durch dieses Bäuchlängs und dann immer so den Kopf vielleicht verdreht und so, bisschen verspannt. Und er hatte sie untersucht und sonst war aber jetzt nichts auffällig gewesen. Und wir haben sie denn, weil sie ja in den Kindergarten gehen sollte, negativ testen lassen von unserer Kinderärztin. Und das war dann auch der Fall. Und ja, und dann war auch alles wieder gut. Also sie bewegte sich wieder, sie krabbelte wieder und das war alles wie vorher gewesen. Also wie ein gesundes Kind.
Das heißt, wenn du sagst, Lilly war 13 Monate alt, wart ihr gerade sowieso in der Eingewöhnungsphase?
Na, noch nicht. Also sie war ja dann gerade wirklich, wir haben in der Isolation, also als sie positiv war, ihren ersten Geburtstag gefeiert, zu dritt. Und ja, also dann fing die Eingewöhnung an. Also wir mussten eine Woche nach hinten verschieben damals, dann die Eingewöhnung, wegen dem positiven Corona-Test.
Ja.
Und ihr Papa, der wollte die Eingewöhnung mit ihr machen und fing dann halt auch an in der Kita. Und ja, 2 Tage später hatte sie wieder Fieber. Und sind dann zur Kinderärztin und die hat dann ja so 3 Tage Fieber. Also es war ja auch alles nie was Außergewöhnliches. Es gibt's ja auch alles. Wir haben uns bis dahin immer noch nicht so die großen Sorgen gemacht. Und naja, dann waren sie halt 3 Tage zu Hause, nochmal zur Untersuchung, war alles wieder gut gewesen. Und ja, dann, das war dann Dienstag, ja, dann wieder mit ihr in die Kita zur Eingewöhnung und war auch alles gut. Sie hat sich wohlgefühlt, hatte man erstmal so den Eindruck. Dann waren wir, daran kann ich mich auch noch erinnern, an dem Mittwoch, ich weiß jetzt nicht mehr genau das Datum, bei dir zum Fotoshooting gewesen. Mhm. Da war auch noch alles in Ordnung. Und dann kam Herrentag damals, 21. Abends hatte sie wieder Temperatur. Und nächsten Morgen auch wieder Fieber. Und da habe ich gesagt, es ist Wochenende, ich will zum Kinderarzt. Irgendwas war mir jetzt schon komisch. Also ich hatte irgendwie auch ein komisches Bauchgefühl. Mhm. Und unsere Kinderärzte hatten aber leider Urlaub an dem Tag und wir sind zu einer Vertretung. Und irgendwie dann da vor Ort fiel mir schon auf, dass sie diesmal, als ob sie Schmerzen diesmal im anderen Hüftgelenk hat. Und ich habe das dann der Kinderärztin gesagt und sie hat sie untersucht und auch das andere alles erfragt gehabt. Und auch die Ärztin hatte irgendwie ein ungutes Gefühl und hat uns dann sofort ins Krankenhaus eingewiesen. Aber mit dem Verdacht auf Knochenentzündung.
Dazu muss man ja sagen, Sophie, du bist Physiotherapeutin, oder?
Ja, das bin ich.
Genau, das heißt, du hast da wahrscheinlich auch nochmal irgendwie einen ganz anderen Blick drauf, ne? Wenn sich einer nicht so richtig bewegt und was so Schmerzen in irgendwelchen Körperbereichen betrifft, oder?
Ja, so ein bisschen. Also jetzt Kinder sind jetzt nicht so mein Fachgebiet, aber wenn irgendwas nicht so ist, wie es sein sollte, der Mutterinstinkt spielt ja da auch mit rein, ja. Ja, naja, und dann sind wir an dem Tag halt gleich ins Krankenhaus gefahren. Die haben uns aufgrund der Einweisung dann auch ernst genommen rein. Dann hat sie auch gleich einen Zugang gekriegt, Schmerzmittel, Fiebermittel. Und ja, es war aber ein Freitag. Also ist nicht viel passiert übers Wochenende, dann auch nicht. Sie hat halt entsprechend Medikamente bekommen und Blutuntersuchungen wurden gemacht. Und da war halt auch wieder der Hämoglobinwert auffällig gewesen. Ja, und dann kam der Montag und für Montag war ein MRT angesetzt. Aufgrund Verdacht auf Knochenentzündung im Bereich von den Hüftgelenken. Das wurde gemacht. Sie musste natürlich dafür schlafen gelegt werden, also eine Kurznarkose. Ja, und als wir dann wieder oben waren auf der Station, kam dann auch gleich eine Ärztin zu mir und sagt sie, wir müssen sie verlegen. Ich sag, wieso? Na, wann kommt denn ihr Mann? Ich sag, na, der ist auf dem Weg. Wir haben den Verdacht auf Leukämie.
Um Gottes Willen. Einfach ja, so im Zimmer hat sie dir das so gesagt.
Naja, ich habe schon ein bisschen penetrant nachgefragt. Ich mag sowas nicht so in der Luft zu hängen. Ja, klar. Und ich sag, und jetzt? Naja, wir verlegen sie nach Berlin-Buch. Okay. Mein Freund, der kam dann und dann ging auch alles. Also die erste Welt ist sozusagen zusammengebrochen in dem Moment. Und ja, das Krankenhaus musste dann irgendwie erstmal schnellstmöglich einen Transport organisieren. Das war alles nicht so einfach. Haben dann irgendwann ein Taxiunternehmen gefunden, die uns dahin transportiert haben. Und wir kamen dann halt in Berlin-Buch an und wurden halt sofort auf die Kinderonkologie verlegt. Und wir wurden da wirklich herzlich aufgenommen. Also die Schwestern sind wirklich wunderbar. Ist, denke ich mal, auf so einer Station auch nochmal was anderes. Ja, man muss da schon, wenn Eltern mit ihren Kindern mit so einer Diagnose kommen, schon etwas einfühlsamer sein als vielleicht auf anderen Sachen. Ja. Und naja, und dann, es war dann ja schon Mittag, früher Nachmittag gewesen. Sie haben Blut abgenommen, sie haben nochmal Ultraschall von den Knie- und Hüftgelenken gemacht. Und aber es war halt außer das Blutbild auch in den Ultraschallaufnahmen nichts zu sehen weiter, was irgendwie Sorgen gemacht hatte. Ja, und dann kam der Chefarzt von der Kinderonkologie, auch ein sehr, sehr lieber, netter Arzt, und sagte, wir müssen jetzt gucken und nächsten Tag ist eine Knochenmarkspunktion geplant. Das wurde dann auch gemacht. Und kurz danach dann an dem Dienstag kam er und sagte dann eigentlich zu mir, wir können die Leukämie eigentlich zu 99% ausschließen. Das war erstmal so ein Brocken, der vom Herzen fiel.
Ja.
Und naja, dann wurden halt weitere Untersuchungen gemacht und er kam dann und hat dann gesagt, ja, wir müssen schauen. Wir haben jetzt den Verdacht auf eine Stoffwechselerkrankung. Und ich sagte, das bedeutet jetzt was? Naja, also welche das jetzt waren, weiß ich nicht mehr. Aber es ist auf jeden Fall alles nicht schlimm. Damit kann man leben. Ich sag, gut, naja, dann ist es so. Und dann war der 21. Mai, ein Freitag, wo ein Ganzkörper-MRT für sie geplant war, weil sie genau schauen wollten. Das war eigentlich so der Tag, wo die Welt zusammenbrach. Wir hatten die Untersuchung. Ich saß im Zimmer mit ihr und mein Freund, der war halt auf dem Weg zu uns. Und irgendwann kam dann eine von den Oberärztinnen rein und fragte, wann denn der Papa da ist. Und ich sage, der ist unterwegs. Er müsste so halbe, dreiviertel Stunde, dann müsste er da sein. Ist ja auch halt immer ein Fahrtweg gewesen. Und sagte, alles klar. Aber irgendwie war was seltsam. Also ich habe es nicht so richtig, warum sie jetzt unbedingt auf den Papa warten wollte. Weil sonst konnte ich auch immer alles selber entscheiden, wenn es jetzt so um Untersuchungen ging. Naja, jedenfalls habe ich ihm dann geschrieben und er hatte mir dann bloß kurz geantwortet, dass er auf dem Weg ist, weil Stau ist, verzögert sich das. Und irgendwann kam dann nach einer halben, dreiviertel Stunde die Oberärztin halt wieder und fragte, ob denn mein Mann schon da ist. Und ich sage, nein, der steht im Stau, der müsste aber demnächst da sein. Ich sage, was ist los? Und sie sagte dann, ja, es ist bösartig. Und naja. Da war eigentlich schon bei mir eigentlich alles erledigt gewesen. Ich sage, ich wusste es. Irgendwie habe ich es geahnt. Und da sagt sie, wir müssen jetzt schnell sein. Wir müssen jetzt alles vorbereiten. Ich sage, okay, was muss ich machen? Also natürlich unter Tränen. Also bei mir sind alle Dämme gebrochen. Sie sagt, wir müssen jetzt Aufklärung machen für Narkose, für OP und allem drum und dran. Ich bitte Sie, dass Sie jetzt das alles schnell machen, dass wir alles vorbereiten. Ich sage, okay. Naja, dann halt mit der Kleinen verheult zu den ganzen Sachen hin. Und als ich dann zurückkam, war mein Freund endlich da gewesen. Er hat dann auch natürlich gleich gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Und dann kam die Oberärztin und hat uns dann halt in ein Besprechungszimmer gerufen und hat uns dann halt die Diagnose gegeben.
Aber bis dahin seid ihr dann aber trotz allem erstmal von der Stoffwechselerkrankung ausgegangen, oder?
Bis zu dem Moment, wo sie zu mir sagte, es ist bösartig, es ist Krebs, war es immer noch eine Stoffwechselerkrankung. Okay. Ja. Die Ärzte aber auch. Also die wussten dann, also das MRT war dann halt wirklich das, weil irgendwie alles andere keinen Sinn ergeben hatte oder nichts weiter auffällig war.
Ja. Um Gottes Willen, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Oh, okay, also ihr habt in dem Arztzimmer gesessen und sie hat euch die Diagnose mitgeteilt.
Genau.
Hattet ihr die ganze Zeit die kleine Maus dabei?
Ja, natürlich. Also ihr ging es ja zu dem Zeitpunkt dann auch wieder besser. Sie hatte Schmerzmittel bekommen, sie hatte eine Bluttransfusion bekommen wegen dem Hämoglobinwert. Ja, so, wenn man sie gesehen hat, hat man nichts gemerkt. Also sie war immer so ein bisschen blasser gewesen, aber gut, durch den Eisenmangel war das dann auch so ein bisschen erklärlich. Aber ansonsten hat man ihr zu dem Zeitpunkt dann, nach dieser Woche da auf Station, halt nichts mehr angemerkt gehabt.
Das heißt, ihr habt zu dritt da gesessen, die Oberärztin hat euch die Diagnose gesagt und wie ging das dann weiter?
Naja, sie hat dann halt auf dem Computer uns die MRT-Aufnahmen gezeigt. Das fing dann damit an, dass sie sagte, dass es halt auch, also dieses Neuroblastom gibt es in verschiedenen Stadien. Bei ihr war es halt dann Stadium 4, also das höchste Stadium. Und das höchste Stadium bedeutet mit Metastasierung.
Oh Gott.
Ja, und ja, und sie fing halt mit den Bildern an und sie wollte uns das ja alles zeigen. Sie war einfühlsam. Also es war nicht einfach nur runtergerattert und das war für sie erledigt, sondern sie war wirklich einfühlsam. Sie musste uns das zeigen. Ja, und da fing es dann halt damit an, dass sie halt, also unsere Kleine, 2 Metastasen in der Leber hatte. 5 oder 6 Wirbelkörper, das Knochenmark war infiltriert. Die Oberschenkelknochen, Becken, Oberarme, Schulterblätter. Das alles erklärte natürlich die körperlichen Schmerzen, vor allen Dingen halt in den Hüftgelenken. Und dann zeigte sie uns halt noch den Haupttumor, der normalerweise im Bauchraum sitzt. Bei wenigen Prozenten sitzt der etwas höher. Der saß bei Lilly im Bereich von der Halswirbelsäule auf der linken Seite hinter der Lunge. Sah so ein bisschen hufeisenförmig aus. Und dann kam eigentlich so für mich das Schlimmste, sie hatte halt auch Metastasen im Kopf. Und also nicht im Gehirn und zwischen Gehirn und Schädelknochen und einmal vorne im Stirnbereich und eine Metastase hinten im Kleinhirnbereich. Was für mich dann auch, also für uns, also eigentlich mit jedem Bild, was sie uns zeigte, mit jeder Metastase oder halt auch dem Haupttumor, wurde das Loch, was unter uns entstand, dieses schwarze Loch, in das man fällt, größer, tiefer und dunkler. Und in dem Moment war ich in dieser Dunkelheit gefangen. Also ich wusste nicht, was passiert und eigentlich kamen dann nur diese Fragen im Kopf, warum wir? Warum sie?
Also mit jedem Bild wurde es immer schlimmer, was sie euch gezeigt haben. Aber du musstest ja trotzdem Entscheidungen treffen. Also du und dein Partner, wie ging das?
Naja, Entscheidungen, also eigentlich die Entscheidungen wurden uns abgenommen. Da blieben eigentlich gar keine großartigen Entscheidungen. Sie hatte uns, eine Schwester hatte sich dann Lilly genommen, um sie ein bisschen zu beschäftigen, weil sie wollte, naja, wir waren beide, wir weinten, ja, und die Kleine hat natürlich immer geguckt, die hat gespielt, alles gut, aber dass sie halt, ja, ein bisschen abgelenkt wird. Und sie haben dann auch gesagt, gehen Sie kurz an die frische Luft, schnappen Sie kurz frische Luft, einmal kurz und dann kommen Sie rein und dann klären wir den Rest. Und ich habe draußen eigentlich nur gestanden, als sie sagte, das ist halt, sind entartete embryonale Zellen. Und ich habe mir selber Vorwürfe gemacht, weil ich gedacht habe, was habe ich falsch gemacht? Was habe ich in der Schwangerschaft gemacht, dass das passiert ist? Und das habe ich dann auch später irgendwann nochmal eine Ärztin oder eine Schwester gefragt und ich habe nichts falsch gemacht. Ich habe mich damals wirklich vielleicht schon übermäßig gesund ernährt, weil ich immer auf vieles geachtet habe und nachgelesen habe. Da kann mir keine Vorwürfe machen. Aber irgendwie war es halt dann trotzdem da.
Ja, man sucht ja nach irgendeiner Erklärung, ne?
Ja, genau. Und es gibt auch irgendwie für diese Krebsart noch keine so richtige Erklärung. Das hat uns und dann der Chefarzt auch nochmal gesagt. Also wenn man jetzt nicht wirklich irgendwelche Sachen wie ja Alkohol, ja, Zigaretten oder irgendwie sowas, dann gibt es dafür noch keine so richtige Ursache. Aber das ist ja bei vielen Sachen so. Warum? Warum passiert sowas? Ja. Ja, und wie gesagt, also Entscheidungen konnten wir gar nicht mehr großartig treffen. Wir durften dann über das Wochenende nach Hause. Das war das Pfingstwochenende. Und mussten dann aber Pfingstmontagabend wieder zu Hause, wieder zurück in der Klinik sein. Wir sind Freitag zu dem Zeitpunkt und die restliche Familie, also Omas, Opas, Tanten und Onkel und so, die waren auch immer noch auf dem Stand der Stoffwechselerkrankung. Und ja, wir sind dann den Freitag nach Hause gefahren. Irgendwie mussten wir ja das irgendwie erstmal miteinander verarbeiten, haben dann aber erstmal versucht, uns zusammenzureißen vor der Kleinen, sind nach Hause gekommen und haben dann auch erstmal nur gesagt, wir sind jetzt zu Hause, so hat der Familie Bescheid gesagt. Ja, und alles andere klären wir morgen. Und naja, im Schlafen war in der Nacht nicht so viel, mehr weinen. Und ja, und nächsten Tag dann mussten wir uns dem stellen, unserer Familie halt Bescheid zu geben. Überall umherfahren wäre zu viel gewesen, also mussten wir das ja irgendwie telefonisch machen und ich habe das dann gemacht und habe dann halt immer entsprechend bei den Omas und Opas und meinen Brüdern halt angerufen. Ja, jedes Mal, wenn sie ans Telefon gegangen sind, haben sie sich gefreut, dass wir wieder zu Hause sind. Aber ich musste dann halt immer sagen, was passiert oder was Sache ist. Und jedes Mal brach ich halt wieder in Tränen aus. Mittlerweile geht es, also ich kann da offen drüber reden. Ich habe zwar immer wieder einen Kloß im Hals, aber ich glaube, dieses viele Weinen damals und dieses darüber sprechen hat viel geholfen. Für mich oder für uns war es immer so, wir haben gesagt, wir reden da offen drüber, weil warum sollen wir uns jetzt verstecken? Ja, wir können nichts dafür, wir sind nicht ansteckend, es gehört zu unserem Leben jetzt dazu. Ja, wie gesagt, wir verstecken uns nicht. Wir wollen auch kein Mitleid, also dass wir jetzt jedem das erzählen und da Mitleid haben wollen, das wollen wir auch nicht. Es ist passiert, wir können es nicht ändern und wenn wir was verheimlichen, können wir es erst recht nicht ändern. Und deswegen war das immer eigentlich kein Problem, dass wir da offen drüber reden.
Wie hat denn die Familie reagiert?
Für alle ist eine Welt zusammengebrochen. Ja, also alle und meine Eltern von meinem Freund, die Eltern, also für alle war es ein Zusammenbruch der Welt gewesen. Meine Brüder ebenfalls. Ja, und klar, sofort war immer, wenn wir euch helfen können, wenn ihr irgendwas braucht, sagt sofort Bescheid. Und mehr ging dann auch in dem Moment nicht. Also wir konnten halt nur sagen, was jetzt der Fall ist, also was die Diagnose ist und wie jetzt der weitere Plan ist. Und der weitere Plan war dann halt, wie gesagt, dass wir dann den Pfingstmontagabend wieder in der Klinik sein mussten. Den Dienstag wurde ihr der Hickman, das ist dann sozusagen der Port für Kleinkinder, gelegt in der Operation. Also das sind dann, ist nicht versteckt, sondern das sind Schläuche, die vorne aus der Brust rauskommen, die hängen dann da raus. Das ist für kleine Kinder einfach schmerzfreier. Aha. Also irgendwann, wenn es angewachsen ist, der wird dann da vernäht und die müssen nicht mehr gepikst werden. Mhm. Also über diesen Hickman kann halt Blut abgenommen werden und dann die Chemo drüber laufen und sie müssen halt einfach nicht mehr gepikst werden. Keine Kanüle gelegt werden, nicht bei dem Port muss man ja immer die Portnadel legen. Mhm. Das muss halt alles nicht gemacht werden und deswegen ist es einfacher und schmerzfreier für kleine Kinder. Mhm. Und genau, das war dann der Dienstag und am 26. Mai fing dann halt die erste Chemo an.
Ich hatte schon mal mit einer Frau gesprochen, die Leukämie hatte und da ging es, also da war es wichtig, dass an dem Tag abends auch noch die erste Chemo, also dass sie die erste Chemo bekommt. Das war bei euch dann nicht so, dass das so schnell wie möglich irgendwie passieren musste, sondern ihr hattet ja dann noch ein paar Tage dazwischen Zeit.
Das war unbedenklich, ja. Also weil soweit ich das jetzt verstanden hatte, hatten wir einfach noch diesen Puffer. Es war wichtig, dass wir anfangen, dass wir so schnell wie möglich anfangen, aber diesen Puffer, dass wir nach Hause gehen konnten, das war noch gegeben.
Okay. Das heißt, Lilly hat dann die erste Chemotherapie bekommen.
Genau.
Du warst die ganze Zeit mit im Krankenhaus oder beziehungsweise musstet ihr die ganze Zeit im Krankenhaus bleiben?
Ja, also der Plan war, es fanden dann noch mehr Tests statt. Also es musste dann auch noch geguckt werden, ob eine genetische Veranlagung da ist, weil dann daraus entscheidet sich dann auch noch, welcher Therapieplan erfolgt. Also weil es gibt eine Hochrisikogruppe, es gibt eine Mittelrisikogruppe und eine leichte Risikogruppe. Und bei ihr stand halt fest, entweder die Mittelrisikogruppe oder die Hochrisikogruppe. Wäre dieser genetische Faktor positiv gewesen, dann hätte sie die Hochrisikogruppe, wäre sie da reingefallen, dann hätte sie mehr Chemos bekommen, dann auch noch Stammzellen, Bestrahlung. Also da wäre wirklich alles gelaufen, was möglich ist. Und aufgrund der Tests, die halt stattfanden, die in dem Sinne positiv ausfielen, kam sie in die mittlere Risikogruppe. Und da war der Plan, dass sie 6 Chemotherapien bekommt, 8 bzw. 7 Tage am Stück.
Oh, okay.
Das war immer so, dass wir also 8 Tage Chemo, dann durften wir 2 Wochen nach Hause, 7 Tage Chemo, wieder 2 Wochen nach Hause und das Ganze dann halt jeweils insgesamt dann halt 6 Chemoblöcke. Mhm. Und da lief dann halt wirklich diese 8 bzw. 7 Tage 24 Stunden lang Chemo.
Das heißt, sie musste dann in ihrem Krankenhausbettchen liegen und oder wie stellt man sich das vor? Also ich weiß, dass ja mit den Frauen, die an Krebs erkrankt sind, mit denen ich sonst spreche, die sitzen auf so einem Chemostuhl und dann läuft das ein paar Stunden durch und die müssen aber da sitzen bleiben.
Nee, das ist bei ihr jetzt noch nicht der Fall gewesen, weil, also ja gut, der erste Chemoblock war, na gut, weil es für uns auch alles aufwühlend war, ist man da halt auch irgendwie noch vorsichtiger gewesen und hat sie vielleicht so wenig wie möglich umhertuddeln lassen. Da hatten wir so ein bisschen auch Nebenwirkungen insofern, dass sie wenig gegessen hat. Mhm. Da hatte uns dann die Schwester natürlich erklärt, dass durch die Chemo sich der Geschmack verändert. Und vieles, was sonst vorher lecker war, wo wir wussten, dass ihr das schmeckt, das hat ihr dann plötzlich nicht mehr geschmeckt. Mhm. Ja, und dann hatte sie auch ein bisschen ein bisschen Erbrechen gehabt, aber auch nur minimal. Und bei ihr ist es halt dann wirklich so gewesen, wenn ich jetzt im Verlauf gucke von den anderen Chemotherapien, sie war mobil. Also sie hat alles gemacht. Ich habe sie, zu dem Zeitpunkt konnte sie ja noch nicht laufen oder hat so ein paar Schritte mal gemacht. Aber ich bin mit ihr dann auf der Station umher. Wir sind dann ins Spielzimmer. Sie hat da gespielt. Der Chemoständer stand daneben. Und später, als sie größer wurde, da war es dann halt auch so, dass sie mit einem Laufrad, also mit so 3 Rädern, was sie zu dem Zeitpunkt dann schon konnte, über die Station gefahren ist und ich mit dem Chemoständer hinterhergelaufen bin. Ich habe mich auch immer gewundert, warum. Und ich habe ja auch so auf den Stationen oder auf der Station ist es ja auch so, dass da ist von 0 bis 18. Ja, und also die Kinder halt. Und man hat halt gesehen, alle, die so, ich sag mal so 11, 12 waren und älter, lagen alle flach. Ja, hatten mit den ganzen Nebenwirkungen zu kämpfen. Aber die Kleineren, die waren alle eigentlich immer relativ aktiv gewesen. Also klar, auch so die Probleme, vor allen Dingen, wenn dann noch Cortison dazu kam. Aber ansonsten waren die eigentlich alle immer mobil. Bis mir dann halt wirklich eine Schwester erklärte, dass es wohl so ist, wenn die Hormone in den Körper einschießen, also zur Pubertät, dann treten diese Nebenwirkungen ein.
Ach,
okay. So extrem.
Ja.
Und vorher ist es nicht so. Und da ist es wirklich so, würden wir das bekommen, hat sie mal gesagt, was da oben in dem Beutel ist, in der Dosierung für ihre Größe, dann würden wir flach liegen oder halt mit den Nebenwirkungen zu kämpfen haben. Mhm. Aber bei den Kleinen merkt man denen das nicht an. Die kriegen das irgendwie besser, ja, gehandelt oder wie, ich weiß jetzt nicht, wie ich es sonst sagen soll. Ja, genau.
Wenn du sagst, da waren auch noch andere kleine Kinder, hast du da vielleicht auch irgendwie Kontakt mit anderen Muttis gehabt, die auch mit ihren Zwergen da waren und die so eine ähnliche Diagnose hatten?
Also ähnliche Diagnose jetzt nicht. Ich wusste, dass es noch ein anderes Kind gibt mit dem Neuroblastom. Das hatte ich aber, glaube ich, bloß einmal oder so gesehen. Ansonsten, ja, Kontakt hat man dann im Laufe der Zeit entwickelt. Also jetzt im ersten Chemoblock nicht, da haben wir uns eigentlich immer eher zurückgezogen. Corona-bedingt natürlich auch, waren alle überwiegend immer in ihren Zimmern und dann halt das Maske tragen. Also im Zimmer konnte man sie ja abmachen.
Ja.
Aber wenn man jetzt über den Flur von der Station lief oder in dem Aufenthaltsbereich saß oder im Spielzimmer, hat man halt ständig eine Maske aufgehabt. Und so schön ist es ja dann auch nicht. Auch wenn man vorher getestet war, wenn man zur Aufnahme, also aufgenommen wurde. Aber es hat sich dann trotzdem mit der Zeit entwickelt. Aber es waren nicht Kinder im gleichen Alter. Es waren dann 3, 4 Mamas, mit denen, die, wo weiß ich nicht, wo es gepasst hat, also wo man eine Sympathie entwickelt hat. Und das waren dann halt auch so die Mamas, die man, wenn man Glück hatte, dann wieder getroffen hat, wenn man auch auf Station war, weil andere Diagnosen haben ja auch einen anderen Chemoablauf. Und dann war es halt auch so, dass wenn die Kinder sich entweder zurückgezogen haben, wenn es schon größere waren, oder halt jetzt bei unserer Kleinen, wenn die geschlafen hat, wir uns dann abends im Aufenthaltsraum zusammengesetzt haben und einfach mal gequatscht haben, einfach mal uns auch ausgetauscht haben, aber auch einfach mal andere Sachen, über andere Sachen gesprochen haben, die nichts damit zu tun haben. Aber man hat sich aufgefangen gefühlt, weil alle waren in der gleichen Situation, in Anführungsstrichen.
Hast du noch Kontakt mit den Frauen?
Ab und zu, ja. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe gemacht. Ab und zu schreiben wir oder geben so den aktuellen Stand, wie es den Kindern geht. Es geht allen gut. Alle haben natürlich einen anderen Stand von der Therapie. Manche sind halt noch in der Erhaltungsphase, sind zwar schon wieder in der Schule, aber nehmen dann vielleicht noch Tabletten, Chemotabletten. Genau. In gewissen Abständen melden wir uns schon mal wieder beieinander.
Das heißt, es hat dir gut getan, auch mit anderen Betroffenen darüber zu sprechen.
Ja, das war mir zu dem Zeitpunkt war mir das wirklich irgendwie auch wichtig. Aber also nicht nur darüber zu sprechen, sondern es war irgendwie doch was anderes, mit anderen betroffenen Eltern sich zu unterhalten, auch über andere Sachen, über den Alltag und so. Irgendwie vom Gefühl her. Also ich muss sagen, dass ich mich manchmal zu Hause in den 2 Wochen zwischen den Chemoblöcken allein gefühlt habe. Auch wenn ich Freunde habe oder habe, die sich gemeldet haben und nachgefragt haben, aber es war irgendwie anders. Also ich habe mich irgendwie, wenn ich im Krankenhaus war mit der Kleinen und da irgendeine von den Mamas war, anders aufgehobener, aufgefangener gefühlt, sagen wir es so.
Naja, klar, ihr wart irgendwie in einer ähnlichen Situation, ne? Und ich glaube, es ist auch oft so, dass Außenstehende ja auch gar nicht so richtig wissen, wie sie jetzt, was sie sagen dürfen, was sie fragen dürfen und wie sie vielleicht auch mit dir umgehen sollen. Wenn du da andere Frauen hast, die irgendwie in einer ähnlichen Situation sind, ich glaube, dass man irgendwie auf einer anderen Ebene dann miteinander sprechen kann.
Ja, das auf jeden Fall. Und es ist halt auch so, das ist mir damals irgendwie so ein bisschen immer in den Kopf gekommen. Ich mache da nie irgendjemanden Vorwurf, ja. Aber es war halt immer so, dass wenn gefragt wurde, wurde halt gefragt, wie geht es Lilly? Was auch völlig in Ordnung ist. Ja, sie war krank zu dem Zeitpunkt. Aber es wurde nicht bei allen. Ich habe auch eine sehr gute Freundin, die sich auch um die Kleine gekümmert hat oder nachgefragt hat, aber die auch dann im gleichen Atemzug gefragt hat, wie geht's dir?
Ja, klar.
Brauchst du was? Möchtest du was machen? Möchtest du raus oder wollen wir was unternehmen und sowas? Und das hat manchmal gefehlt. Es hat manchmal die zweite Frage gefehlt, wie geht es euch? Und das wird manchmal auch ein bisschen vergessen, dass man auch mal fragt, wie geht's den Eltern, wie geht's dem Partner oder also jetzt in Bezug auf die Frauen oder auch Männer, die an Krebs erkranken, ja, dass manchmal die so ein bisschen runterfallen, weil es natürlich in erster Linie, was ja auch hundertprozentig richtig ist, es um die Person geht, die an Krebs erkrankt ist.
Ja, genau. Aber deswegen, weil ich genau das auch weiß, machen wir ja diese Podcast-Folge, weil ich das ganz wichtig finde. Ich glaube, viele Außenstehende wissen das gar nicht so richtig. Und das blendet man vielleicht einfach aus. Es ist gar nicht irgendwie böse Absicht. Ja, sondern es ist einfach, sie wissen es vielleicht nicht besser. Und deswegen ist es total schön, dass du das jetzt auch nochmal so sagst, dass dir das irgendwie gefehlt hat.
Ja, und wie gesagt, ich mache da auch keinen Vorwurf, ja, weil es ist immer so, dass ich auch gemerkt habe, dass Menschen, wo ich gedacht habe, oh, die werden sich dann bestimmt melden, wenn sie es erfahren, nie gemeldet haben. Und wenn ich denn mich mit anderen unterhalten habe, die da wirklich offen mit mir gesprochen haben und auch offen mich gefragt haben, wie geht's dir, die dann, wenn ich gesagt habe, diejenigen dann auch kannten, irgendwie vermisse ich, dass von demjenigen was kommt. Und es ist halt auch manchmal so, dass man sieht's ja im Fernsehen, ja, so krebskranke Kinder oder schwerkranke Kinder. Es ist aber weit weg. Und sobald es jemanden betrifft, den man kennt, auch wenn es nur ein Bekannter ist, ist es plötzlich sehr nah. Ja. Und dann wissen die Leute nicht, wie sie damit umgehen können oder sollen. Ja. Und dann halten sie sich eher zurück, als dass sie irgendwas machen.
Ja. Und du meinst, dass da müsste man aber von wegkommen, oder? Dass man vielleicht gerade in so einer Situation dann doch einfach mal nachfragt.
Man muss sich da rantasten. Ja. Also ich hatte auch eine liebe Arbeitskollegin, die sich dann nach einiger Zeit bei mir gemeldet hat und hatte mir dann geschrieben und hat dann auch so geschrieben, ich wusste immer nicht, wie ich dir schreiben soll oder was ich sagen soll und sowas alles, aber ich wollte. Und die gute Freundin, die ich habe, die sich um mich gekümmert hat, das ist halt auch eine Arbeitskollegin und die hat damals zu ihr dann gesagt, schreib ihr einfach, es ist alles gut. Mhm. Sie ist offen und sie find's toll, wenn sich jemand bei ihr meldet und nachfragt und du musst da keine Hemmungen haben, dass du irgendwas falsch machst. Man muss sich rantasten. Es ist ja jeder anders. Man darf es ja nicht verallgemeinern.
Aber wie schön, dass diese Arbeitskollegin sich dann wirklich bei dir gemeldet hat.
Ja, ja. Und wir haben uns dann auch getroffen und sind spazieren gegangen und ja. Da habe ich mich gefreut, ja.
Ich kann mich daran erinnern, du hattest mir das ja auch per Mail geschrieben damals und ich habe diese Mail von dir gekriegt und ich wusste auch gar nicht, was ich darauf antworten soll. Das war wie so ein Brett vor den Kopf, weißt du? Also es war so eine krasse Diagnose, so zu hören von jemandem, den man aus dem realen Leben so kennt, ist schon echt eine Hausnummer. Aber ich habe dir zurückgeschrieben auf jeden Fall und ich glaube, ich habe mich auch nach dir erkundigt.
Ja, das hast du. Ich habe nämlich auch nochmal nachgeguckt in unserem Verlauf so von den E-Mails her und habe die dann gefunden. Und ja, du hast dich zurückgemeldet und du hast mir auch ein Gespräch angeboten. Also du hattest damals auch gesagt, wenn du reden möchtest mit jemand Außenstehenden, ja, also nicht Familie, dann hätte ich auch gerne zu dir Kontakt aufnehmen können. Ja, und das fand ich auch sehr, sehr lieb von dir damals.
Wir haben ja uns ja auch ein paar Mal zwischendrin gesehen, ne? Und wir haben ja auch, genau. Du hast mich ja auch so ein bisschen auf dem Laufenden gehalten.
Genau.
Wie ging das denn mit Lilly weiter, nachdem sie die 6 Chemoblöcke erhalten hatte?
Na, wir hatten zwischendurch dann noch die Operation. Also die war sowieso geplant gewesen, dass im Laufe der Zeit, sie wollten dann gucken, haben dann MRT-Aufnahmen gemacht, wie sich der Haupttumor entwickelt. Und der Plan war, dass eventuell nach dem vierten Chemoblock dann dieser Haupttumor entfernt wird. Und das war dann auch der Fall. Also es wurde ein MRT gemacht. Die Chemo schlug gut an, der Tumor wurde kleiner und dann stand diese OP an. Und das war natürlich dann nochmal so ein Riesenschritt, der gemacht werden musste. Es hätte auch viel schief gehen können, aber es stand eigentlich nicht, also es stand keine andere Entscheidung eigentlich für uns im Raum. Es war dann im September. Also wie gesagt, im Ende Mai ungefähr war die Diagnose gewesen und für Anfang September war dann die OP geplant. Bei Lilly war es so, dass, wie gesagt, der Haupttumor ja im Bereich von der Halswirbelsäule hinter der Lunge saß und der OP-Plan war dann so, dass sie unter dem linken Arm haben sie einen 8 bis 10 Zentimeter langen Schnitt gemacht, sind dann da zwischen den Rippen durch, haben die Lunge nach vorne gedrückt, also zusammengedrückt, damit sie da rankommen und haben dann den Haupttumor entfernt. Damals stand dann noch im Raum, dass der eventuell so ein Nervenbündel infiltriert hat, was sie rausschneiden hätten müssen, was dann Einfluss auf das Auge gehabt hätte auf der linken Seite. Was sich dann nach der OP rausstellte, nicht der Fall war. Also der war weit genug weg. Aber was unter der OP, also die OP hat 3 Stunden gedauert. Was der Chef von der Kinderchirurgie uns dann noch mitgeteilt hat, war, dass der Haupttumor sich um die Bauchaorta herumgeschlungen hatte. Das musste er halt alles abpräparieren. Und das war wirklich ziemlich heikel gewesen. Aber er hat alles rausbekommen. Also das hat er uns eigentlich versichert gehabt. Mhm. Gesagt, klar, wir müssen nochmal Aufnahmen machen, aber er konnte nichts mehr finden, was er noch hätte rausnehmen müssen. Mhm. Danach kam dann Lilly erstmal auf die Intensivstation, wo sie dann 2 Tage war. Sie konnten dann auch schon sehr gut das Schmerzmittel reduzieren und auch dann irgendwann die Thoraxdrainage halt rausziehen. Und ja, und nach dem 2. Tag kam sie dann wieder runter auf die Kinderonkologie. Und ja, am 3. Tag fuhr sie mit dem Laufrad wieder über die Station. wir hätten da oben noch gelegen, aber ja. Nein, sie fuhr mit dem Laufrad über die Station. Und ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, am 4. oder 5. Tag konnten wir dann nach Hause.
Oh, Wahnsinn, wie schnell die Mäuse sich davon erholen.
Ja.
Das ist ja unglaublich.
Es war, also, und das hat uns immer auch viel Kraft gegeben. Also, weil wir gesehen haben, wie gut es ihr ging, dass sie halt nicht leidet, also nichts Offensichtliches, ja. Mhm. Klar, wir mussten immer mit dem Essen kämpfen, zwischen den einzelnen Chemoblöcken haben wir immer, wir hatten gerade so, oder waren kurz unter der 10-Kilo-Marke damals gewesen und die Ärztin meinte, wenn sie Glück haben, kommen sie immer an die 10 runter, ran und dann geht's wieder runter und das war halt auch immer das, was wir hatten. Also wir haben immer in den 2 Wochen Pause zwischen den Chemoblöcken sie immer auf 10 Kilo hochgepäppelt. Sie hat alles gekriegt, was sie wollte, was sie essen konnte, was aber auch gesund war. Also nicht jetzt mit Schokolade oder sowas. Ja, das alles bekommen. Und dann haben wir die 10 Kilo erreicht und dann kam wieder ein Chemoblock und dann hat sie wieder erstmal 1 Kilo abgenommen. Was natürlich bei den Kleinen auch nochmal gewaltig ist, so 1 Kilo, ja. Und mit dem Essen war es auch schwierig. Also wir wissen nicht, ob wir es damals falsch verstanden haben, aber die Schwester hatte uns damals gesagt, wir müssen ganz doll auf die Hygiene achten bei den Lebensmitteln und sie durfte nichts essen, was nicht geschält werden konnte. Nur abwaschen reichte nicht. Es musste gekocht sein, damit die Keime abgetötet sind. Es durfte nicht länger als 24 Stunden offen sein. Also das war auch damals für uns sehr schwierig gewesen. Ja, das ist ja schon alleine bei Butter. Ich habe dann Butter in Stücke geschnitten und eingefroren und dann immer nur ein Stück Butter zum Essen rausgenommen. Also das waren immer, oder Obst, ja, Erdbeeren. Mhm. Sie liebte Erdbeeren, ging nicht. Wir können ja keine Erdbeere schälen.
Ja.
Ja, und dann waren die 6 Chemoblöcke irgendwann, also danach noch 2 nach der OP.
Und das hat sie auch gut vertragen, weil eigentlich sagt man doch, dass durch die Chemotherapie die Wundheilung irgendwie so ein bisschen verzögert wird. Das ging dann aber alles, dass sie das einfach zwischendrin die OP gekriegt hat?
Ja, also wir hatten dann, glaube ich, ein klein bisschen länger Pause, vielleicht 3 Wochen oder irgendwie so. Mhm. Aber das war nicht kein gewaltiger Zeitabstand gewesen.
Was war denn mit den Metastasen, die sie hatte? Sind die unter der Chemotherapie zurückgegangen?
Ja. Also das ist wirklich sehr gut alles zurückgegangen. Die Lebermetastasen, eine war auch relativ schnell schon verschwunden gewesen. Auch das Knochenmark, die Infiltration in den Knochenmark war schnell zurückgegangen. Die Metastase im Kopf oder beide Metastasen sind kleiner geworden. Das war alles wirklich gut gewesen. Mhm. Und aber bei mir war es halt auch immer so, ich habe nie eine Entlastung gespürt. Also mit den Untersuchungen, auch wenn wir immer positive Nachrichten gekriegt haben, war ich trotzdem immer in Anspannung gewesen. Also ja, und dann hatten wir halt noch diese 2 stationären Chemoblöcke. Dann hatte sie den letzten Chemotropf. Das wird im Klinikum da in Berlin-Buch immer ganz doll zelebriert. Da bekommen die Kinder einen Chemotropf, der mit Ballons geschmückt ist, so komplett von oben bis unten, mit ganz vielen bunten Ballons und ein paar Geschenke, die sind da dran. Altersentsprechend dann halt immer Spielzeug, eine Puppe oder Malstifte und sowas alles. Und da ist es dann halt wirklich Tradition, dass wenn der letzte Tropfen gelaufen ist, wird der Chemotropf abgeschlossen. Und dann dürfen die Kinder mit einer Nadel die Ballons platzen lassen, um das wirklich so, das ja, den Krebs zu erschrecken und wegzuscheuchen, ja, mit dem Knallen. Und da sammeln sich dann alle Kinder und Eltern, wie es möglich ist, im Aufenthaltsraum und auch die Schwestern, die kommen dazu und dann wird das gefeiert. Bei Lilly war das der Fall, dass sie das nicht mochte, dieses Knallen der Ballons. Nach dem ersten Ballon fing sie schon an zu weinen und da habe ich das dann übernommen. Ich ging dann mit dem Tropf in ein Zimmer, da kamen noch zwei Schwestern dazu und die Studienberaterin, die für die Studien von den Krebsforschung zuständig ist. Und ich habe dann die Ballons kaputt gemacht.
Du hast den Krebs verscheucht.
Ja, das war die stationäre Behandlung. Und dann wurden Abschlussuntersuchungen gemacht, auch nochmal MRT und Szintigraphie, also mit radioaktivem Material wird geguckt, ob irgendwo aktive Krebszellen noch leuchten. Und Ultraschalluntersuchungen und Blutbild und ja. Und da war alles gut gewesen. Also sie hatte keine aktiven Tumorzellen mehr. Das war Anfang November dann gewesen.
Und ist dir da ein Stein vom Herzen gefallen?
Nein.
Nein?
Ich konnte nein. Also so ein Wenn, dann war es bloß ein Kieselstein. Ich musste ja mich krank schreiben lassen. Also das war ja auch so ein Punkt. Ich war ja zu dem Zeitpunkt, bin ich ja gerade aus der Elternzeit gekommen, ja, als die Diagnose kam. Und ich wollte ja wieder arbeiten gehen. Ich musste mich ja dann krankschreiben lassen, weil auf das Kind krankschreiben geht nicht, weil sie lief ja die ganze Zeit stationär im Krankenhaus, auch wenn wir zu Hause waren. Und ich musste mir ja, um eine Krankschreibung zu bekommen, eine Psychiaterin suchen. Also mein Hausarzt hatte mich zu dem Zeitpunkt so die ersten 6 Wochen krankgeschrieben. Und dann habe ich mir eine Psychiaterin gesucht. Das hatte uns damals die Psychologin im Krankenhaus empfohlen, dass die das dann meistens machen. Und die habe ich dann auch ein Glück gefunden und die war auch wirklich super, super lieb und nett, insofern, dass wir uns immer in einem größeren Abstand nur treffen mussten, damit sie halt mal ja die Diagnose bestätigen konnte, also eine ja depressive Phase, ja, was ja auch passte und ich dann aber die Krankschreibung halt immer fortlaufend bekommen habe.
Das heißt aber, dass ihr ja bestimmt auch viel weniger Geld hattet, ne?
Ich habe dann halt entsprechend Krankengeld bekommen, ja.
Kriegt man das nicht auch nur einen bestimmten Zeitraum?
Ja, 75 Wochen. Also so, ich glaube, was sind 75, anderthalb Jahre? Ja. Und uns wurde damals gesagt, wir müssen so circa mit einem Jahr rechnen bei Lilly. Ja. Ja, dass ich nicht arbeiten gehen kann, dass wir zu Hause sein müssen. Jetzt habe ich einen Faden verloren. Warum bin ich denn jetzt darauf zurück?
Wir sind darauf gekommen, weil ich dich gefragt hatte, ob dir ein Stein vom Herzen gefallen ist, als Lilly krebsfrei war. Und dann hast du gesagt, nur ein Kieselstein, genau, und hast davon erzählt.
Ja, genau. Ich habe das damals dann mit meiner Psychiaterin besprochen. Warum ist das so? Warum fühle ich nicht diese Entlastung? Und da sagt sie, das gibt verschiedene Menschen. Das ist ja klar. Und der eine, bei dem bricht sofort alles. Ja, der ist so gelöst und da ist endlich eine Entlastung da. Und dann gibt's welche, da kommt das wirklich so ganz, ganz in ganz kleinen Etappen, so minimal. Und manche haben immer noch jahrelang diese Anspannung in sich und die fühlen nie diese vollständige Entlastung. Diese Anspannung ist immer da und das kommt vielleicht erst nach Jahren, wenn wirklich Ruhe einkehrt. Und ich glaube, dass ich so ein, ja, wie gesagt, Kieselstein schon, vielleicht auch bei damals dann, als der Hickman rauskam und so, auch vielleicht nochmal ein Kieselstein, der vielleicht ein bisschen größer war. Eine Anspannung habe ich immer noch.
Das heißt, so als wärst du immer noch so ein bisschen auf der Hut?
Ja, immer. Also sobald eigentlich sie Fieber bekommt, hohes Fieber, sind bei mir sofort die Alarmglocken, weil ich mich immer wieder in diese Situation damals mit den Diagnosen zurückversetzt fühle. Es ist mittlerweile etwas besser geworden, also weil ich mich dann auch runterholen kann, insofern, dass wenn sie vorher Untersuchungen hatte, also wir hatten jetzt Anfang des Jahres wieder große Kontrolluntersuchungen im Verlauf der Nachsorge, sie hat großes MRT, also Ganzkörper-MRT bekommen wieder, Blutbild, Urin, Ultraschall, Herzecho, also alles, was jetzt anstand. Und jetzt vor kurzem war sie halt wieder erkältet gewesen, hatte auch wieder Fieber. Aber ich hole mich dann so runter, okay, sie hatte vor einem Monat die Untersuchung, es war alles in Ordnung, sie ist krank, sie ist ein kleines Kind, passiert. Und dadurch kann ich mich dann immer wieder ein bisschen runterholen. Aber ansonsten ist immer so ein Alarmzustand in mir.
Ja. Ja. Das heißt, Lilly wird ja jetzt in diesem Jahr 4 Jahre alt, richtig?
Richtig.
Und ihr habt diese Untersuchung jetzt einmal im Jahr oder wie oft Muss das alles noch kontrolliert werden?
Nein, also wir haben jetzt Anfang des Jahres mit den Untersuchungen die 2-Jahres-Nachsorgeuntersuchungen Abschnitt geschafft, sagen wir es so, weil wir hatten damals nach diesen Untersuchungen im November, hat sie noch so eine Erhaltungschemotherapie bekommen.
Ach, okay.
Wir waren noch nicht fertig in dem Sinne. Und größere Kinder hätten eine Tablette bekommen. Sie hat damals einen Saft bekommen und das habe ich mit ihr gemacht. Ich habe dann, wenn sie einen Chemoblock hatte, mir meinen Plan geschrieben, welches Medikament wann bekommt und habe dann früh morgens dagestanden und habe das alles auf Spritzen aufgezogen und habe ihr das halt dann über den Mund verabreicht. Mhm. Wir mussten dann immer die Chemotherapie erst aus Berlin Buch abholen, bis ich mich dann durchgesetzt habe und gesagt habe, ist es denn nicht irgendwie möglich, dass man das bei uns hier in Brandenburg von der Krankenhausapotheke oder irgendeiner anderen Apotheke anfertigen lassen kann oder überbringen kann. Ja, wir sind ja 1,5 Stunden dahin gefahren, um eine Flasche abzuholen und dann wieder 1,5 Stunden nach Hause zu fahren. Mhm. Und ich habe gesagt, ich muss ja auch sie irgendwie, ich will doch nicht 3 Stunden mit meinem Kleinkind im Auto sitzen oder sie bei irgendjemandem abgeben in der Zeit. Mhm. Ja, das war dann ein Glück möglich. Also eine von den Oberärztinnen hatte dann gesagt, das machen wir. Und die hat sich dann auch schlau gemacht bei der Apothekervereinigung oder so. Und die hat gesagt, es muss eine Apotheke sein, die halt entsprechend so eine Schutzmaßnahmen hat. Ja, mit Abluft und sowas alles. Und ich soll mich mal umgucken, ob wir eine in Brandenburg haben. Und wir haben ein Glück noch eine in Brandenburg. Mhm. Es war nicht die Krankenhausapotheke, sondern eine ansässige. Mhm. Und sie hat mir dann ein Rezept ausstellen können für die für dieses Chemomedikament. Und ich konnte das da bei denen anfertigen lassen und abholen.
Mhm. Das heißt aber, diese ganze Zeit über warst du auch zu Hause. Also du warst noch nicht wieder arbeiten, oder?
Nein, nein. Das ging dann, diese Chemoblöcke gingen dann bis Januar 22, genau. Und bis dahin waren wir ja auf jeden Fall noch in der Akutphase. Dann hieß es von den Ärzten, als wir dann damit fertig waren, waren halt auch noch mal ein paar Abschlussuntersuchungen und Lilly konnte dann April, Mai wieder in den Kindergarten gehen. Und ich habe dann gesagt, okay, wir machen das ab Mai. Ich lasse sie jetzt noch zu Hause, weil ich einfach auch möchte, dass sie erstmal so ein bisschen sich regenerieren kann. Ja, und wir auch mal dass ein bisschen Ruhe einkehrt, dass wir mal auch wieder, dass wir Familie sein können und auch wieder einen normalen Familienalltag haben, erstmal. Ja, es war ja ein Hin und Her, auch in der Klinik. Also da muss ich auch immer sagen, mein Freund, der hat auch so viel geleistet. Also meine Mama hat damals gesagt, er war der Fels in der Brandung, weil er ist arbeiten gegangen, also er war auch 6 Wochen erstmal krankgeschrieben dann noch nach der Diagnose, aber er ist dann arbeiten gegangen und wenn wir im Krankenhaus waren, ist er, außer jetzt, also Samstag und Sonntag, ist er jeden Tag hingefahren, hat uns Sachen gebracht, hat die dreckigen Sachen mitgenommen, gewaschen, nächsten Tag wieder mitgebracht. Mhm. Also er ist jeden Tag gefahren, wenn es für ihn möglich war. Klar, Omas und Opas kamen auch mal zu Besuch. Er hat sämtliche Anrufe von den Omas und Opas in Empfang genommen und beantwortet, die ja in der Chemozeit auch jeden Tag angerufen haben und nachgefragt haben. Das hat uns manchmal dann auch ein bisschen belastet, ja, weil es dann wirklich viel war und wir gesagt haben, es läuft die Chemo, es passiert nichts, ja. Aber weiß ich nicht. Es hat uns eigentlich, also manche Familien zerbrechen vielleicht an solchen Situationen und uns hat es noch näher zusammengespeist.
Ja. Das ist total schön zu hören.
Muss man dazu sagen, ja. Wir sind dadurch immer noch enger zusammengerückt. Er hat uns auch viel Halt gegeben. Er hat es nicht so nach außen gezeigt, wie schlecht es ihm ging, was vielleicht manchmal nicht so gut war für ihn jetzt. Ich hätte das zugelassen. Also jedermann kann weinen. Ja, ich finde es immer so, von wegen Männer dürfen nicht weinen. Natürlich dürfen Männer weinen. Ja, und er hat mal zu mir gesagt, wenn er das nach außen zeigen würde, wie es ihm innerlich geht, dann würde er sich in einem Schrank verkriechen und heulen. Oh Gottchen. Und da habe ich gesagt, warum willst du dich in einem Schrank verkriechen? Heul doch einfach. Ja, er war einfach, er hat gezeigt, er ist stark. Und er ist halt auch wirklich stark. Genau. Und uns hat dann halt auch noch viel Unterstützung, wenn ich das sagen darf, die Ronald McDonald Stiftung gebracht. Das ist eine Stiftung für schwerkranke Kinder, die von McDonald's geleitet, also geführt wird. Und bei uns in der Klinik gab es damals oder gibt es ein Ronald McDonald House und eine Ronald McDonald Oase. Die Oase ist in der Klinik, da kann man hingehen, wenn Kinder Untersuchungen haben und dann können die Eltern sich da hinsetzen, was bekommen kostenlos, was zu trinken. Die haben eine ganz tolle Massageliege, wo man sich rauflegen kann, um mal zu entspannen. Man kann da aber auch mit den Kindern hin, wenn man vielleicht Aufenthaltszeit hat. Die Kinder können da spielen, die haben Bastelangebote und auch die Frauen, die da arbeiten und auch ehrenamtlich sind ganz lieb und kommen und fragen. Und ja, manchmal kann man sich bei denen halt dann auch ein bisschen ausheulen und sowas alles. Die sind halt für einen da. Und in dem Haus ist es so, also in diesem Ronald McDonald House, dass da die Familienangehörigen, also jetzt die Mama oder der Papa, die zur Begleitung mit bei den Kindern sind. Es ist ja so, dass eigentlich nur bis, glaube ich, 12 Jahre ein Elternteil mit im Krankenhaus schlafen darf. Oder bis 8, ich weiß es nicht mehr genau, also mit im Zimmer schlafen darf. Und da ist es halt dann so, dass die Elternteile dann umsonst in dem Ronald McDonald Haus schlafen dürfen. Und dieses Haus steht direkt neben der Klinik. Wow. Und bei uns war es halt der Fall, dass durch die Anfahrt hatten wir angefragt, ob es auch möglich ist, dass er halt da mal schlafen kann. Vor allen Dingen, wenn dann halt so größere Untersuchungsblöcke waren, ja, oder die Operation damals. Diese Tage hat er sich ja auch wieder krank schreiben lassen. Und es war halt auch möglich, er musste ein bisschen was selber bezahlen, also einen kleinen Selbstzahleranteil, aber er konnte auch noch zusätzlich dort aufgenommen werden, wodurch er nicht den Fahrtweg hatte. Ja. Genau, und als wir dann, jetzt kommen wir wieder zurück, als wir dann fertig waren mit den ganzen Behandlungen, waren wir halt endlich mal wieder eine Familie. Wir hatten 2-3 Monate, die wir wirklich zu Hause waren, ohne irgendwelche Medikamente, ohne irgendwelche Untersuchungen, die jede Woche stattfinden, wo wir immer wieder nach Berlin Buch fahren mussten. Und wir konnten halt einfach mal wieder Familie sein. Und dann kam noch hinzu, dass ich hätte ja dann wieder auch arbeiten gehen können oder müssen, sollen, wollen, ja, und bei mir war es aber der Fall, dass meine Kolleginnen und Kollegen, wir sind ein mittelständisches Unternehmen, wo ich arbeite, und meine Kollegen von meinem Standort, die wollten damals im Laufe kurz nach der Diagnose, uns irgendwie helfen und haben dann überlegt gehabt, Geld zu sammeln, um uns finanziell zu unterstützen. Und irgendwie haben sie dann gesagt, nee, irgendwie Geld ist nicht so das, ach, das ist ja auch so nicht so das Schöne, nicht so das Persönliche. Und hatten dann die Idee, da haben sie mich um Erlaubnis gefragt, weil es ja darum auch wieder ging, das öffentlich zu machen mit der Diagnose. Mich gefragt, ob sie im ganzen Unternehmen an allen Standorten fragen, also darüber sprechen dürfen und fragen dürfen, ob sie für mich Überstunden oder Urlaub spenden würden.
Ach, das ist ja total lieb, ja.
Ja, um uns so finanziell zu entlasten, also dass ich nicht mehr krankgeschrieben sein muss, sondern Urlaub habe. Und ich habe gesagt, also mir war es irgendwie unangenehm, aber ich habe gesagt, ja, wenn ihr möchtet und der Chef nichts dagegen hat, dann könnt ihr das gerne machen. Und das haben sie gemacht. Und irgendwann rief mich dann ein Arbeitskollege an vom Leitungsbereich und sagte dann, Sophie, wir haben jetzt gesammelt, alle haben ein bisschen was gespendet und da ist jetzt auch einiges zusammengekommen. Ich sage, na ja, oh, da freue ich mich aber. Also ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Und da sagt er, ja, also es sind so und so viele Stunden zusammengekommen. Das war eine hohe Zahl. Ich konnte mir das aber nicht vorstellen, was jetzt, wie viele Stunden das, ja, also was ist jetzt, wie viele Tage und so. Und da sagt er, ja, na, das sind so knapp 6,5 Monate.
Oh, wow.
Und da habe ich gesagt, das ist jetzt nicht dein Ernst, was du gerade gesagt hast. Da sagt er doch. Von allen Standorten, allen Kollegen und so haben alle ein bisschen Stunden, Tage, Überstunden, Urlaubstage gespendet. Und es sind insgesamt knapp 6,5 Monate.
Wow.
Und dann, ich habe dann wirklich geweint vor Freude. Ich habe das dann so gemacht, dass ich, weil ich ja nicht wusste, wie Lilly denn reagiert, wenn sie in den Kindergarten. Ich habe gedacht, Immunsystem ist geschwächt, sie wird öfters bestimmt ausfallen oder irgendwie sowas. Und dann falle ich auch wieder aus mit Krankschreiben. Und ich habe das dann so gemacht damals, dass ich dann mich irgendwann nicht mehr krankschreiben lassen habe und den Urlaub genommen habe und somit die Zeit überbrückt habe, wo Lilly im Kindergarten schon war. Und ich dann aber noch zu Hause war mit Urlaub.
Ja.
Und es war auch gut so, weil sie wirklich jeden Monat 1-2 Wochen krank war erstmal. Das ging dann so bis Ende 22 und dann bin ich wieder arbeiten gegangen. Und seitdem haben wir, abgesehen jetzt von dem Nachsorgeplan, den wir haben mit den Untersuchungen, ein normales Familienleben, sagen wir mal so, wie jede Familie, wie fast jede Familie. Ja, und der Nachsorgeplan bei uns ist halt so, dass sie zwar von der Chemotherapie nicht in der Hochrisikogruppe lief, aber von der Metastasierung. Und aufgrund dessen sind wir jetzt immer noch mehr bei den Untersuchungen. Also wir haben jetzt vierteljährlich müssen wir hin zur Blut- und Urinkontrolle. Bei Lilly muss speziell Urin untersucht werden, weil diese Krebsart die Mandelsäure und die Vanillesäure im Urin erhöht. Und sie muss dann immer 3 Tage vorher oder darf 3 Tage vorher nichts essen, wo Vanille oder Mandel drinne ist. Dazu zählen speziell halt Bananen, Schokolade, nichts mit Vanille, ja, also keine Vanilleeis und nichts, wo Mandeln drin ist. Und die 3 Tage darf sie halt das absolut nicht essen, damit diese Werte halt nicht verfälscht werden. Ja, weil wenn sie das isst, das ist bei uns auch so, erhöht sich dieser Wert. Und wenn sie das 3 Tage lang nicht gegessen hat und diese Werte trotzdem erhöht wären, massiv erhöht wären, dann würde das halt wieder auf ihren Krebs hindeuten.
Ja.
Und deswegen müssen wir halt auch immer speziell halt Urin mitnehmen. Und halbjährlich findet jetzt noch das MRT statt, das Ganzkörper-MRT. Und halt in gewissen Abständen halt andere Untersuchungen wie jetzt Herzecho, Hörtest. Aber das wird dann halt eher gemacht wegen den Chemomedikamenten.
Genau.
Weil diese Medikamente ja massive Nachwirkungen, Spätfolgen haben. Und da wird eher geguckt, dass da halt keine Schädigungen zurück oder dass man die früh genug entdecken kann, dass da vielleicht irgendwelche Schäden entstanden sind dadurch.
Das heißt also, ihr seid jetzt mit der Therapie durch, ihr lebt wieder ganz normal als Familie zusammen, Lilly geht in den Kindergarten. Hat das irgendwie ihre Entwicklung beeinträchtigt, diese ganze Krebsgeschichte? Oder hast du den Eindruck, dass sie sich zu einem ganz normalen Kind, zu einem ganz normalen, fast 4-jährigen Kind entwickelt hat?
Also so im Groben und Ganzen ist sie ganz normal entwickelt. Ich finde sie manchmal ein bisschen empathischer. Weil sie vielleicht auch, am Anfang haben wir unsere Gefühle versteckt, also dieses Weinen, wie ich gesagt habe, wir haben in der Nacht geweint oder irgendwie sowas. Aber irgendwann, beziehungsweise meine Psychiaterin hatte dann auch gesagt, warum? Warum verstecken sie sich? Es sind doch ihre Gefühle. Und da habe ich gesagt, ja, stimmt, warum soll ich meine Gefühle meinem Kind gegenüber verstecken? Wenn ich traurig bin, bin ich traurig, ja. Ich weiß nicht, sie ist, wenn sobald sie merkt, dass ich traurig bin, dass ich weine oder dass es mir nicht gut geht, auch bei Papa oder anderen oder manchmal auch Kindern im Kindergarten, dann geht sie hin und kümmert sich. Ja, dann kommt sie und dann, Mama, ist doch alles gut, und dann streichelt sie mir über den Rücken oder soll ich dich in den Arm nehmen? Und also weiß ich nicht, es gibt bestimmt auch andere Kinder, die so sind, aber bei ihr fällt's mir besonders halt auf, dass sie schnell so ein Radar dafür hat. Und andere Sachen, ja, sie ist ein bisschen dreckig machen ist nicht so ihrs.
Aber so eine Kinder gibt's ja auch, ne? Das muss ja jetzt auch nicht damit zusammenhängen.
Ja, gibt's. Nein, aber das war halt auch so ein Punkt, dass sie ja dann sozusagen in ihrem zweiten Lebensjahr so auf dem Spielplatz waren wir halt auch hinterher, dass sie sich da keinen Sand in den Mund steckt oder sowas.
Ja.
Also da haben wir ja auch so extrem auf die Hygiene geachtet gehabt, ja. Und da denke ich manchmal, ob sie da so einen kleinen Knacks von weg hat. Ja, wissen wir nicht. Vielleicht ist er auch einfach so einer, die es nicht mag, wenn sie Sand an den Händen hat.
Ja, ach, da kann ich mich bei meiner Tochter auch dran erinnern, als sie das erste Mal die kleinen Füßchen mit mit Sand in Berührung gekommen sind. Das war gar nicht schön.
Ja, nee, aber ansonsten haben wir hoffen, dass es so bleibt, haben wir keine Auffälligkeiten oder irgendwie sowas. Mhm. Und wie gesagt, wir hoffen inständig, dass es so bleibt. Ja, mit diesen Spätfolgen von Chemomedikamenten. Ich hatte mich damals mal so angefangen, so ein bisschen zu belesen, hab's dann aber irgendwann sein lassen, weil ich gedacht habe, oh Gott, nee. Das ist halt auch so ein Faktor, wo vielleicht so mein medizinisches Grundwissen mit reinspielt und was mich dann manchmal so ein bisschen ärgert, dass diese Chemomedikamente, die Kinder kriegen, ja genau die gleichen Medikamente sind, die Erwachsenen kriegen. Es gibt keine speziellen Kinderchemomedikamente. Und diese Chemomedikamente sind halt schon 50, 60 Jahre alt. Klar wird immer wieder ein bisschen angepasst. Die Dosierung wird ja auch an den Körper angepasst, aber es muss geforscht werden. Es muss immer weiter geforscht werden. Und da ist es halt auch so, dass die Kinderkrebsstiftung, also die sich für die Forschung einsetzt, nur durch Spendengelder sich finanzieren kann. Und da ist zum Beispiel auch meine Eltern, früher haben sie für andere Wohltätigkeiten gespendet, jetzt spenden sie für die Kinderkrebsstiftung. Mhm. Ja, oder fürs Ronald McDonald, für die Ronald McDonald Stiftung. Mhm. Und das ist halt, man setzt auch andere Blickpunkte plötzlich dann nach so einer Diagnose in seinem Leben. Ja, wir haben auch andere, also mir ist anderes wichtiger geworden.
Ja.
Früher hat man dran gedacht, oh, ich will ein neues Handy haben. Warum, wenn es noch funktioniert, warum soll ich mir ein neues Handy jetzt kaufen? Ja. Oder irgendwelche Klamotten oder was weiß ich. Also mir ist es wichtig, dass es uns gut geht.
Ja.
Wir haben ein Dach über dem Kopf, wir haben es warm, wir haben Essen. Es geht uns gut. Solange es meinem Kind gut geht, geht es mir auch gut.
Ja. Ach, liebe Sophie, also was für eine krasse Geschichte, was ihr so erlebt habt in den letzten Jahren. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du das hier mit uns geteilt hast. Und ich würde auch in den Shownotes die Kinderkrebsstiftung und dieses Ronald McDonald House verlinken. Vielleicht mag ja der ein oder andere was spenden. Und ja, liebe Sophie, ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder und vielen lieben Dank.
Sehr, sehr gerne, Franzi. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Alle Infos zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.franziskagünterfotografie.de. Schau dich auch gern auf www.schönundstark.de um und informiere dich über Schön und Stark Frauen mit Krebs, ein Fotoprojekt für mehr Selbstliebe. Auf dieser Seite findest du auch alle Infos über unsere Schön und Stark Einzelshootings, dem Schön und Stark Fotoevent und dem Podcast Lebe selbstvoll. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @franziskagünterfotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.